Cocktail, dein STF Fashion und Design Talk. Die heutigen Zutaten für den Podcast sind Textiltechnik, Textiltechnologie, wie man ressourcenschonend, nachhaltig und mit den richtigen Chemikalien kann Frohmaterialien veredeln und schlussendlich dann auch an Mann und Frau bringen. Zu der 9. Folge vom STF Podcast Creative Cocktail. Mein Name ist Kim Stromer, ich hoste den Podcast. Und heute habe ich jemanden ganz speziell zu Gast, den Urs Schellenberg von der Schellenberg Textildruck AG. Wir haben jetzt ja viel immer über Mode und Fashion und alles Mögliche geredet. Heute gehen wir mehr so ein bisschen mal ins Technische. Wie wird das Tisch überhaupt hergestellt? Was braucht es alles für Prozess, dass man das überhaupt an Mann und Frau bringt? Und für das ist der Urs die richtige Person. Hoi Urs, danke fürs Zeitnehmen.
Hoi Kim, danke ebenfalls für euer Interesse.
Wir fangen immer so ein bisschen mit der Stilfrage an. Du hast jetzt heute Blue Jeans an, eine helle, ein gestreiftes Hemd und ein Baumwoll. Pulli in dunkelblauen. Wie würdest du so ein bisschen deinen Stil beschreiben?
Also grundsätzlich wenn ich gewusst hätte, dass gar kein Video gemacht wird, heute hätte ich nicht einmal ein Hemdli angezogen, dann hätte ich nur einen Pullover angehabt.
Zum Glück nur Audio.
Genau. Nein, also grundsätzlich tue ich immer ganz locker und leger gekleidet, meistens noch Onschüle an und dass ich immer aber mich ring kann bewegen. Also wenn ich den ganzen Tag ein Jacketli anhaben müsste, dann wäre mir nicht wohl. Ich bin froh, kann ich mal eine kurze Produktion raus. Wenn man mal kurz muss anpacken muss, dann darf es einen nicht reuen, sondern darum bin ich relativ leger immer angezogen, so im Daily Business.
Urs, willst du dich gerade mal vorstellen? Wer bist du und was machst du in dieser Firma?
Urs Schellenberg, 42 Jahre alt, bin seit 2011 da im elterlichen Unternehmen, wo mein Großvater 1946 gegründet hat. Meine Tätigkeiten hier in der Firma sind eigentlich Mädchen für alles, also angefangen vom Tagesgeschäft über Kunden, Betreuung über Produktionsproblembehandlung. Das ist bis immer eigentlich gewöhnt, dass wir da in allen Bereichen tätig sein müssen.
Und wer ist denn da zum Beispiel so Kunde? Also wer dient ihr liefern?
Also wir haben wie zwei Geschäftsfelder. Wir sind spezialisiert eher auf elastische Ware, also alles, was sehr dehnbar ist. Das haben wir sehr gern. Also sogenannte Jersey. Wir liefern einerseits stark in die Modeindustrie. Also unser Hauptkunde seit eh und je ist die Firma Galida aus Sursee. Dann haben wir aber auch eine Firma Isa, die wir beliefern dürfen, Firma Zimmerli, Firma Schlossberger, Firma Fischbacher. Das sind jetzt so die Firmen in der Schweiz, ein paar grössere genannte. Dann haben wir auch einen Akris, wo wir dürfen, spezielle Produkte machen, wo wir dort eher haben, auch Kunden natürlich im Ausland, wie auch ein Hermes aus Paris. Also wirklich da in der Mode.
Also die Grosse, ja.
In der Mode sind wir wirklich, auch in Lacoste, sind wir wirklich sehr breit aufgestellt und haben wirklich sehr tolle Kunden. Und das Zweite ist so das Technische, wo wir auch dürfen für Arma Swiss die neue Militärausrüstung produzieren, wo wir auch sehr stolz sind in Kooperation mit der Firma Schöller und der Firma Zielander mit der Beschichtung, wo man heute auch wieder so Ausrüstungen hier in der Schweiz kann herstellen.
Also wenn ich jetzt mir das vorstelle, das heisst, ein Tischchen, das ich jetzt heute anhabe, das durchläuft einen riesen Prozess, bis es wirklich tragbar gemacht wird. Also vom Rohmaterial, von der Stoffrolle, bis das dann wirklich konfektioniert ist und tragbar ist. Das geht ja dann doch ein Zeitchen. Welche Schritte durchläuft jetzt alles so ein T-Shirt, bis es schlussendlich wirklich von der Stoffrolle bis zum fertigen Produkt ist?
Also wenn wir mal ganz vorne anfangen, dann ist eigentlich, zuerst muss man die Baumwolle, wenn wir jetzt auf Baumwolle gehen, geerntet werden auf dem Feld. Also zuerst mal angesehen, dann kann sie geerntet werden. Anschließend nach der Ernte muss man das Ganze, die Baumwolle muss man ja dann auseinanderziehen, muss die zu einem Garn verarbeiten. In mehreren Stufen erfolgt das, dass man nachher ein Garn hat, also einen ganz dünnen Faden. Den Faden muss man nachher entweder verweben, das ist dann eigentlich in Kette und Schuss, oder man tut es verstricken, also quasi Lismen kennt man das so, wenn die einen, die vielleicht Söcklenlismen kennen das, also verstricken ist das, und dann hat man eigentlich das rohe Gewebe oder die rohe Maschenware. Und nachher, anschließend kommt die Ware zu uns, und da machen wir dann die ganzen Veredelungsprozesse. Zuerst Vorbehandlung, dass man überhaupt einmal eine Farbe drauf bringt, dass die Ware saugfähig ist. Dann muss man bleichen, dann muss man laugieren, messerisieren. Man tut noch sengen, dass die Hörli wegkommen von den Fasern. Man kann noch bürsten, dass sie ganz fein wird, so wie eine Pfirsichhaut. Das sind so ein Vorbehandlungsprozess. Dann geht man in die Farbgebung, also tut man entweder offen breit färben oder im Jet färben, je nach Faserqualität. Dann kann man noch drucken. Oder? Wenn man färben und drucken, ist auch möglich. Und dann muss man wieder auswaschen, trocknen. Und hinten raus wird dann noch die ganze Endausrüstung gemacht. Da tut man einen Weichmacher applizieren. Dann muss man es noch kompaktieren, das analog bügeln, dass der Stoff schön flach ist und schön geschmeidig ist und die richtigen Schrumpfwerte hat. Und dann machen wir am Schluss noch die Endkontrolle. Und dann geht es dann erst zum Konfektionär. Also in Summe, wenn wir bei uns schon mal schauen, locker mal zwischen 5 und 15 Schritte alleine bei uns im Betrieb. Und wenn man noch die ganzen Vorstufen noch ins Detail runterbricht, dann hat man dort sicher auch noch mal so viel. Also eine enorme Vielfalt oder eine enorme Stufenvielfalt.
Wo man da produziert. Und eben bei euch ist ja dann eigentlich die Stoffrolle, also ich meine, das sind ja nicht nur 3 Meter Stoff, das sind ja 6 bis 7 Millionen Meter Stoff, die ihr im Jahr produziert. Also es ist enorm, was da produziert wird. Oder auch wenn man sich vorstellt, der Kunde hätte gerne einen pinken Stoff, der hätte es gerne weicher, der hätte ihn gerne eben für die Tarnausrüstung, für das Schweizer Militär etc. Also es ist ja eine sehr grosse Bandbreite, wo ihr dann auch einen Kundenwunsch habt und wo ihr dann auch anfertigt.
Genau, aber das muss genau unsere Stärke sein hier in der Schweiz, dass wir eigentlich genau die Mengen können für unsere Kunden produzieren in den Anforderungen, die sie haben wollen, und in dieser Vielfalt. Und das können wir, glaube ich, sind da so dynamisch, dass wir genau das können abdecken können und nicht sagen, ja, wir brauchen einfach mal 50'000 Meter schwarz und dann machen wir das gern, sondern wir können sagen, wir können da auch mal 100 Meter oder 200 Meter färben und wir bringen da etwas Schlaues hinten raus.
Bei euch hat es spezielle Gerüche, es hat Geräusche, es ist laut zum Teil, es wird produziert, es hat Millionen Meter von Stoffen, die hier durch Maschinen gekurbelt werden, die gefärbt werden, die veredelt werden. Jetzt gehen wir doch mal schnell in die Produktion schauen und nehmen doch die Geräusche gerade mal ein bisschen wahr.
Sehr gern. Ja, wir befinden uns hier in der Endausrüstung. Da werden unsere ganzen Stoffe kompaktiert, dass sie nachher die richtigen Schrumpfwerte haben. Im Hintergrund hört man die Geräusche von den Motoren, von diesen ganzen grossen Kompaktierwerken, Druckluftventile und Regler, die die ganze Anlage in der richtigen Spannung halten, damit der Stoff nachher mit dem richtigen Wert rauskommt.
Und eben Nachhaltigkeit ist ja bei euch auch ein sehr wichtiges Thema. Das ist ja omnipräsent, das gehört man in aller Munde. Ist ja auch bei der Textilindustrie vor allem wichtig. Ich sehe jetzt gerade da bei dir auf deinen Ordner Sustainability-Schildchen. Also ihr zeichnet euch ja auch aus mit der Nachhaltigkeit. Und ein wichtiger Begriff ist Cradle to Cradle in diesem Umfeld. Kannst du das vielleicht mal erklären, was das ist und was das für einen Einfluss hat oder was für ein Bestandteil das von eurer Nachhaltigkeitsstrategie auch ist?
Jawohl, also grundsätzlich einmal schon durch den Produktionsstandort Schweiz, wo wir da haben, mitten im Wohngebiet im Kanton Zürich, Grundwasserzone A. Also wir können da gar keine Schindluder mehr treiben. Also das ist von der Positionierung her vom Betrieb schon gar nicht möglich. Eben, wir haben alle Zertifizierung von Ökotec Step Level 3 über Detox to Zero, die ganzen GOTS, GRS für die synthetischen Artikel, IVM Best. Das sind so ein bisschen unsere Standardsachen. Und dann haben wir uns vor ein paar Jahren mal entschieden, in Zusammenarbeit mit Galida, weil da mal gefragt worden ist, eine neue Idee bringen, was könnte man machen, wie könnte man noch nachhaltiger werden, hat man mal gesagt, man geht auf das Cradle to Cradle. Und die Message von dem Cradle to Cradle ist eigentlich, okay, ich habe ein T-Shirt und ich brauche das nicht mehr. Und das würde jetzt einmal, der Kreis ist ja noch nicht geschlossen ganz, also wir sind ja da alle am dran arbeiten, dass wir den Kreis noch schön schliessen können, aber mal wenigstens die Message, hey, die Chemie, die für das Produkt eingesetzt wird und wo nachher drunter drauf bleibt auf dem Produkt, wenn das irgendwo mal im Landfilling landet, in irgendeinem Land, auf irgendeiner Deponie, dann ist da gesichert, dass das wenigstens sich super zersetzt und keine schädlichen Rückstände bleiben. Das ist einmal so der aktuelle Stand. Wir haben natürlich für das bei uns im Betrieb diverse Chemikalien müssen umsetzen. Also die dürfen natürlich die Grundchemikalien, die wir die Textilien behandeln, dürfen schon gar nicht mehr so schlechte Substanzen drin haben, dass das eben am Schluss nachher auf dem Textil wird bleiben. Und das ist schon nochmal ein rechter Schritt für die Produktion gewesen, um das alles umzusetzen. Dass auch da, und bei uns ist das heute eigentlich ein Standard. Ja. Also wir tun da gar nicht mehr so gross unterscheiden. Einzig nur in den Farbstoffen muss man nochmal ein bisschen schauen mit der Farbstoffauswahl. Aber sonst für unsere Grundchemie, für unseren Grundprozess haben wir mittlerweile alle Cradle-to-Cradle Gold können zertifizieren.
Super, also das ist ein mega Fortschritt, den wir eigentlich können machen in den letzten Jahren auch. Und das heisst eigentlich Cradle to Cradle, also wenn du sagst, der Kreis schließt sich fast, also das ist das Prinzip von der Kreislaufwirtschaft eigentlich. Das heisst, die sind dann wie biologisch abbaubar, wenn du sagst, sie setzen sich dann dort.
Genau, richtig. Ja. Also du könntest das T-Shirt theoretisch im Garten vergraben oder im Kompost und das wird sich zersetzen komplett und du hast nachher nicht irgendwo noch Mikroplastik umeinander und du hast auch in dieser Erde, die nachher da übrig bleibt oder wo sich wieder nachher mit der normalen Erde mischt, nicht noch irgendwelche Rückstände, die nachher schädlich sind für unsere Umwelt. Und das ist eben, das ist, wir haben ja eben gesagt, der Kreis ist eigentlich jetzt schon geschlossen, nur jetzt muss man die ganzen gesetzlichen Reglementarien schaffen. Wir müssen mal schauen, wie können wir die Kleider, die Cradle-to-Cradle-Kleider richtig von der normalen Kleidung unterscheiden, wenn wir die mal nicht mehr brauchen. Und da sind ja jetzt grosse Projekte am Laufen, sind viele. Ich glaube, das ist so ein Prozess, der jetzt angestoßen worden ist über die letzten Jahre, dass man da die Kreislaufwirtschaft mehr und mehr verfolgt. Und das muss jetzt halt entstehen. Und irgendwo muss man mal anfangen. Und wir haben jetzt mal können sagen, so, wir könnten mal euch schon die T-Shirt und die Stoff und alles liefern, die Kleidungsstücke, dass die kompostierbar sind. Und jetzt sind wir dran, der nächste Schritt, dass das auch nachher wirklich noch perfekt kann geschlossen werden, der Kreislauf. Ja. Oder eben auch ein Einsatz in einer Biogasanlage, wo man nachher sogar noch mal wieder neue Energie daraus rausgewinnen könnte, bevor es dann effektiv wieder in den Kreislauf zurückkommt. Also da gibt es schon noch Potenzial für die Zukunft, wo man daran forschen kann.
Ja, sehr spannend. Das klingt auch mega interessant, mega fortschrittlich. Und was sind denn so die grössten Herausforderungen allgemein für eure Firma?
Ja, also die ich sage immer, man gumpelt eigentlich fängt von einer Krise in die andere. Und jetzt sitzen wir halt in dieser Energiekrise, wo in der Kürze sich einfach die ganzen Preise verdoppelt, verdreifacht. Nichts mehr ist eigentlich so, wie es mal gewesen ist. Jeder Lieferant kommt mit Preiserhöhungen, die ganzen Produkte werden teurer. Also das sind schon so jetzt ein bisschen die Challenges, die man hat und die Unsicherheiten, wo man eigentlich dann sich viel mit dem Tagesgeschäft beschäftigen muss, wo man sagt, hey, das ist immer normal gelaufen, das hat eigentlich funktioniert und auf einmal musst du an allen Ecken und Kanten schauen und korrigieren und Preiserhöhungen bei Kunden, Gespräche mit Kunden führen und das ganze Niveau drückt es immer nach oben. Ja. Und man verliert, und dann aufpassen, dass man nicht Zeit verliert, um an den Entwicklungen weiter dranbleiben. Oder? Gerade wenn es mal so eine Corona-Zeit kommt und Unsicherheiten sind, dann werden da unter Umständen die Entwicklungen ein bisschen gestoppt. Oder? Neue Technologien, dann sagt man auch mehr ein bisschen konservativ, sich auf Basics konzentrieren. Und das wirft einen dann auch immer wieder ein bisschen zurück.
Ja, das ist klar, das ist verständlich. Ich glaube, die Krisen die betreffen ja verschiedene Kunden, Kundinnen und Geschäftsfelder generell. Und was sind so ein bisschen Trends oder Fortschritte, wo da noch Potenziale haben? Wo siehst du die Branche in 20 Jahren?
Also, wenn ich jetzt, ich vergleiche es ab und zu immer mit dem Handy, wenn wir schauen, was haben wir für ein Handy gehabt vor 10, 15, 20 Jahren und was können wir heute alles auf dem Handy machen, ist ja eigentlich gigantisch die Entwicklung. Tue ich die jetzt aber auf unsere Textilindustrie zurückprojizieren oder überprojizieren, muss ich sagen, ja, also wir haben wahrscheinlich kein Prozent von dem ganzen Digitalisierungswandel mitgemacht. Also ich habe alte Bücher da hinten im Regal, wo ich Prozess nachlesen kann, wo ich muss sagen, das Buch ist 20-jährig, aber den Prozess macht man eigentlich nur genau gleich, wie man damals gemacht hat. Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt ganz intensiv nochmal damit auseinandersetzen, mit der Chemie zusammen, dass wir haben noch ein super Netzwerk da in Europa, aber einfach mal sagen, geht man mehr richtig, eben ressourcenschonend, wasserschonend. Wasser wird für mich einmal ein riesen Thema werden. Wir haben vor drei Jahren einen warmen Sommer gehabt, da in der Schweiz einmal, wo wir auch mal ein bisschen über Wasserknappheit und tiefe Grundwasserspiegel diskutiert haben. Oder? Und da habe ich auch mit der Gemeinde einen Anruf gehabt von der Gemeinde und gesagt, du Urs, wir wissen dann nicht nach der Sommerferien, ob du kannst starten, ob wir genug Wasser haben im Reservoir, unser Niveau ist ein Meter tiefer. Und das gibt einem dann schon zu denken, wenn man sogar in der Schweiz anfängt, über das Thema Wasser diskutiert, sobald es mal ein bisschen extreme Wettersituationen gibt. Und das sind so die Vorboten, oder? Und das muss ein Ansporn sein für uns, um eben zu denken, gerade die Pigmenttechnologie, die Pigmentfarbstoffe, da kannst du noch so viel machen und da kannst du extreme wasserschonende oder Wasserressourcen sparen, oder? Mit dieser dunkle Farbe ist ein bisschen schwieriger, aber so helle Pastelltöne gibt es sehr gute Möglichkeiten. Und an dem wollen wir sicher forschen, eben Prozesse, wo man weniger Wasser braucht. Und auch weniger Energie natürlich so. Auch, ja.
Genau, also dass möglichst wenig Ressourcen für möglichst viel Output eigentlich.
Genau, und dann sparst du auch.
Genau. Und dann zahlt man natürlich auch gerne einen gewissen Preis für das Produkt, weil das ist ja dann auch eben in der Schweiz hergestellt, da produziert etc., ressourcenschonend, nachhaltig. Also ich glaube, das ist ja dann wie auch das Minimum, wo man dann irgendwie kann erwarten.
Genau, ich glaube, es muss eine moderne Technologie, es muss wirklich eine Technologie dahinter sein. Ich meine, heute, das, was man heute macht im Textil, das ist nicht einfach. Das ist schon auch, dass das alles funktioniert, ist schon, also nicht, ich will das nicht abreden, das ist schon Hightech, wie das geht, oder? Aber einfach nochmal da, eben jetzt mit dieser Ressource, die Ressourceneinsparung noch mehr drin bringen, dann gibt es auch einen innovativen Touch und man ist auch kompetitiv nach einem Markt. Oder? Wenn ich weniger Gas brauche, wenn ich weniger Strom brauche, wenn ich weniger Wasser brauche, dann bin ich nachher auch kompetitiv.
Ja. Mhm. Und jetzt, der Begriff Fachkräftemangel, den kennen wir. Das gibt es ja in verschiedenen Branchen, der wird häufig gebraucht. Habt ihr zu der jetzigen Zeit genug Fachkräfte?
Also wir haben zum guten Glück noch ganz viele oder viele tolle Mitarbeiter und auch ausgebildete Mitarbeiter, treue Mitarbeiter, zuverlässige Mitarbeiter. Natürlich schon dort durch ein unglaubliches Fachwissen mitbringen. Wir haben natürlich jetzt auch 7 Lehrlinge in der Ausbildung bei uns, etwas im Innendienst und 4 in der Produktion aus, Technologen. Also heute machen es ja alle Textiltechnologen, die Jungen. Die laufen bei uns durch alle Abteilungen durch. Und dann sieht man, kristallisiert sich ein bisschen raus. Oh ja, dem gefällt es super gut in der Druckerei oder dem gefällt es super gut in der Jetfärberei oder dem gefällt es super gut in der Vorbereitung. Und dann schaut man, dass man dann die Kandidaten als Schwerpunkt ein bisschen ausbilden. Aber ich glaube, dass man dort Leute, eben wir müssen uns wir müssen denen die Chance geben, dass die bei uns Ausbildung machen können. Und wir müssen aber auch den Anreiz schaffen, dass die Lust haben, um bei uns die Ausbildung zu machen. Und sagen, mal, Textil, das ist eine coole Sache. Und für das müssen wir innovative Produkte machen, innovative Prozesse. Wir müssen die Prozesse müssen auch einfach super und professionell ablaufen.
Dass es attraktiv ist.
Genau, und Digitalisierung, es muss computerisiert, automatisiert sein. Es macht jeder mal gerne ein bisschen Handarbeit, aber was man kann, muss man ein bisschen digital machen, digitalisieren. Und da probieren wir schon, die Aufgaben, die die Leute machen, dürfen keine monotone
Flüssband-Dings
haben, sondern eben muss man sagen, hey, das ihre Aufgabenstellung, die sie bei uns machen müssen, das ist eine wichtige Aufgabe und das kann ich nicht einfach so durch einen Roboter oder irgendetwas ersetzen. Dann hat die einen Wert, die Arbeit, und dann kann ich auch etwas dafür zahlen.
Mhm. Also der Fachkräftemangel besteht trotzdem. Wie würdest du sagen, was sind da Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken?
Also wir müssen einfach aufpassen. Jetzt im Moment läuft noch alles gut, aber es kommen viele gute Leute ins Pensionsalter. Und die müssen wir wieder können durch gute Leute ersetzen. Und darum ist vielleicht bei gewissen Firmen der Fachkräftemangel schon ein bisschen schlimmer, bei den anderen noch nicht gerade so akut. Aber wir hocken alle im gleichen Boot und wir werden alle von dem, egal auch eben, man kann es auch auf andere Branchen abbrechen. Kannst du den Sanitär oder den Stromer fragen, der schimpft auch oder der sagt auch, hey, Achtung, da müssen wir aufpassen, sonst laufen wir in ein Problem hier.
Und dann werden wir ja eben entgegenwirken, den Fachkräftemangel. Also auch wir als STF, bei uns kann man auch den Textiltechnologen die Weiterbildung machen. Und was würdest du sagen, was sind bei euch so zum Beispiel Karrieremöglichkeiten, was macht ihr eben, machen, um dem Fachkräftemangel entgegenwirken und eben eine Zukunftsperspektive den Lernenden zum Beispiel auch bieten?
Also Du hast erwähnt, eben die STF, was ihr macht da, wenn man das mal lobend darf sagen, oder? Ihr seid ja wirklich auch super dynamisch und innovativ und bietet, ja, das darf man ruhig auch sagen, und bietet wirklich eine super Basis auch für die Schüler, dass man mal sagen kann, hey, wenn ihr nachher einmal einen Bachelor irgendwas weitermachen wollt, dann hat man bei euch ja Möglichkeiten, um da noch können sich weiter aufbauen auf dem Ganzen, oder? Und im Textil ist es ein bisschen so, also bei unserem Betrieb ist mir natürlich extrem flache Hierarchie, oder? Also wir haben ganz flache Hierarchiestufen, darum ist es zum Teil schwierig, dass du da gerade extrem schnell oder dass du mal extrem weit hochkommen kannst. Aber wenn du jetzt eine Ausbildung machst als Textiler, in welchem Bereich auch immer, sage ich, wenn du dann mal in so einer Firma schaffst, es gehen immer wieder Türen auf, wo man machen kann, sagen, jetzt kann man mal eine Stufe weiter hochrücken, mal ein Abteilungsleiter werden, in einer Färberei, in einer Druckerei, in einer Endausrüstung oder wo auch immer, da geht immer wieder mal eine Türe auf. Und wenn man sich da einarbeitet, und das Schönste ist ja für mich, sind immer die besten Chefs, sind immer die, von unten hochgeschaffen haben und selber wissen, wie funktioniert das und wie habe ich das einmal gemacht. Oder Maschine, ich habe selber schon mal gefärbt, ich habe selber schon mal gedruckt. Und der kann ist für mich noch ein das klassische Denken, oder? Wo ich dann sage, finde ich toll, wenn es so Junge gibt, die eine Lehre macht und denen probieren wir die Möglichkeit zu geben, dass sie nachher nach der Lehre bei uns bleiben können, dass sie einen guten Lohn haben und dass sie auch eine Weiterbildung machen können, wenn sie Lust haben. Sie dürfen sehr gerne eine Weiterbildung machen, sollen auch mal einen Sprachaufenthalt machen, sollen mal ein halbes Jahr, ein Jahr ins Ausland gehen, um mal etwas anderes zu sehen. Aber sie sind natürlich auch dankbar, wenn sie nachher wieder gerne zu uns zurückkommen und bei uns bleiben und unsere Firma weiter begleiten.
Wir kommen langsam zum Ende. Hast du noch ein Schlusswort, das du gerne möchtest an unsere Hörerinnen und Hörer richten? Was ist dir vielleicht noch wichtig zu sagen oder zu mitgeben?
Also ich bedanke mich ganz herzlich eben fürs Interesse und fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei allen, die da sich begeistern für die Textilindustrie, sich in die schöne breite Industrie einwagen, uns unterstützen, egal wo auch immer. Und ich glaube, so haben wir da für die Zukunft eine ganz herzige Geschichte, wo wir auch viele schöne Storys den Konsumenten und so und ein gutes Bewusstsein können überbringen und etwas Gutes bewegen auch für die ganze ökologische Thematik oder Problematik, die da noch auf uns zukommt, dass wir vielleicht auch noch in die 10, 15 oder 20 Jahre in der Schweiz Skifahren.
Ja, das hoffe ich also auch. Und danke dir vielmals, Urs, fürs Zeitnehmen und tschüss miteinander.
Danke.
Wenn du weitere Podcasts möchtest hören und keine neuen Folgen verpassen willst, dann folge uns jetzt auf Spotify. Wir bieten dir einen ungefilterten Blick von der Branche für die Branche.